dass dann der Widerstand auf der Welt aufhören müsste und dass zweitens wir endlich mit dieser uns versprochenen Vision ernst machen würden, Einmottung der Atomwaffen, Abbau der ganzen Armeen, eine Mörderkohle wird frei und da gibt es Freiwehr und so weiter. In Wirklichkeit gab es noch nie so viele permanente Kriege wie seit dem Abtragen der Sowjetunion. Und in Wirklichkeit gibt es noch nie so eine große Ambition, sich möglichst nuklear bis auf die Zähne zu bewaffnen. Die Begründung ist im Prinzip die gleiche, weil auch ohne das Wirken der Sowjetunion der einzige Grund und Ursache von Widerstand auf dieser Welt besteht nach offizieller Auffassung der relevanten Meinungsgeber in der großen weiten Welt des demokratischen Imperialismus in den Köpfen der Leute, die irgendwie durch fremde Ideologien aufgehetzt werden. 11. September in New York, die Flugzeuge auf die Twin Towers. Die Äußerung von Bush, die hassen uns. Sie hassen unsere Lebensart. Notwendige Reagenz, die uns hassen, die werden umgebracht. Die hassen wir so, aber effektiver. Also der Gedanke, dass man sich überlegt, dass vielleicht, dass es doch vielleicht irgendeinen einen objektiven politischen Anlass gibt, dass mit dem Wegfall der Sowjetunion, wo es eine Widerstandsbewegung auf der Welt nicht mehr die geringste Garantie hat, nicht gleich von Amerika niedergebombt zu werden, wodurch die Durchsetzung der militärischen Suprematie Amerikas und seiner Unterpartner wie Israel, militärischer Widerstand in normalen Formen, selbst einer Guerilla, unmöglich gemacht worden ist, von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, und dass sowas eine Reaktion provoziert wie den Terrorismus. Das ist außen vor. Es stehen zwei Wertsysteme gegeneinander, ist die Theorie. Natürlich, gegen so ein Wertsystem gibt es auch keine Argumente. Also wenn der Ahmadinejad vorschlägt, den Bush machen wir doch eine Fernsehdiskussion, da antwortet er gar nicht drauf. Auch im Westen wird das Ganze wird sofort als ein Scheinmanöver durchschaut. Der Typ ist halt von Haus aus böse, seine Politik ist keine. Und deswegen gibt es nur das Mittel, ihm eine reinzusemmeln. Die einzige Debatte ist, geht es mit Krieg oder geht es mit Sanktionen? Also diese Vorstellung, dass der Imperialismus eine im Prinzip widerspruchsfreie Ordnung von Geschäft und Gewalt auf der Welt ist und dass der Widerstand sich der Bosheit verdankt, ist mittlerweile eigentlich eine sehr durchgesetzte. Und es ist eigentlich die ideologische Legitimation des ganzen Krieges gegen den Terrorismus. Wenn es gesagt wird, man muss doch einmal auf die Ursachen schauen, dann kommt ja als Antwort nur der Islam. Als Ursache kommt zum Beispiel jetzt in Afghanistan, da gibt es die Meldungen, dass in Afghanistan mittlerweile der Opiumanbau alle Rekorde bricht, während er bei den Taliban ziemlich gegen Null gegangen ist und die Taliban da im Vormarsch sind. Was ist die Erklärung? Nicht, dass es eventuell zeigt, dass die Taliban nicht bloß irgendwelche Ausdruck einer Bösartigkeit des islamischen Fanatismus waren, sondern dass sie eine zu Kräften, zu Relevanz gelangte Organisation waren, aufgrund der aussichtslosen Lage der Bevölkerung, in die sie manövriert worden sind, durch das Wirken des Imperialismus auf diese Weltgegenden. Nein, das heißt, wir haben große Fehler gemacht, wir waren ungeschickt und haben denen wieder Zulauf. Konsequenz, mehr Truppen. Ich komme deswegen auf den Punkt, weil es von einer ganz anderen Seite erklärt, warum Amerika und Israel in diesem Verhältnis sich jetzt ein Stadium ergeben hat, in dem der Krieg Israels um seine Behauptung als regionale Hegemonialmacht im Nahen Osten so erfolgreich vorgetragen werden kann mit kompletter Rückendeckung durch die USA, weil es Israel gelungen ist, seinen nationalen Anspruch auf bedingungslose Sicherheit eines noch gar nicht exakt definierten Territoriums einzubringen als Front im Krieg gegen Terrorismus. Das ist ja erst einmal gar nicht so leicht nachvollziehbar, weil von Hamas und Hisbollah ist nicht zu erwarten, nicht mal, dass CIA erwartet, dass die demnächst irgendwelche Flugzeuge nach Amerika fliegen. Das ist erst einmal eine Organisation, die sich ja in diesem Bereich des Gebietes, das man Palästina nennen könnte, abspielt. Aber wegen des bloßen, ja man kann gar nicht mehr sagen, politischen, weil solches nicht anerkannt, wegen des bloßen Willens, dass es in dieser Region noch eine Bewegung gibt, die organisiert und mit Wirkung Widerstand fordert gegen eine etablierte und von den westlichen Mächten anerkannte Staatsmacht, ist der Schluss mittlerweile bereits zulässig, dass es sich nicht um Widerstand gegen eine als unerträglich empfundene Besatzungsmacht handelt, sondern um einen Anschlag auf die westliche Weltordnung. Einen als solchen unzulässigen Anschlag auf die westliche Weltordnung. Mit der Aufnahme von Hisbollah zum Beispiel von der Hamas in die Liste der terroristischen Organisationen durch die Vereinigten Staaten ist ein qualitativer Sprung in der Beurteilung des sogenannten Nahostkonflikts entstanden. Weil was bislang noch als Widerstand gegen eine Besatzungsmacht, der sich ja auf diverse UNO-Resolutionen berufen konnte, geführt wurde und bedacht wurde mit der politischen Forderung, da gäbe es einen Lösungsbedarf, das ist jetzt weggewischt und gilt als ein terroristischer, damit unzulässiger Anschlag auf die alleinige Kompetenz der für Ordnung in dieser Region zuständigen. Das Ansinnen an Hamas, auf Widerstand gegen Israel zu verzichten, ist ja an diese Bewegung der Anspruch, sie sollten anerkennen, dass Israel die Kompetenz über dieses besetzte Gebiet hat und dass man mit denen nur verhandeln kann, also nur auf dem Verhandlungswege etwas erreichen kann, würde bedeuten, die einzige Möglichkeit ist, abzuwarten, was die einem für Angebote machen. Also die Aufgabe einer Verhandlungsposition, die nur in einem einzigen Punkt besteht, dass man nicht widerstandslos alles akzeptiert, was der Gegner beschließt. Also insofern ist die Bezeichnung auch von der Hisbollah als terroristische Organisation ist seitens der Vereinigten Staaten jetzt die Anerkennung und das hat ja auch die praktische Konsequenz auf den israelischen Anspruch auf das, was die exklusiv als ihr Staatsterritorium und als ihren Einflussbereich definieren. Ins Benehmen setzen hätte man sich ganz früh an so einer Frage mit der Sowjetunion, die ist ja weggefallen. Mit den Europäern kommen wir noch drauf, die wollen immer gerne, dass man sie ins Benehmen setzt. Passiert aber nichts dergleichen. Erst einmal sind Fakten gesetzt. Unbeobachtet oder unbemerkt durch diesen riesigen Banner des Kriegs gegen den Libanon hat ja Israel in der Sicherung seines Territoriums, auf dem sich noch Palästinenser befinden, neue Maßstäbe gesetzt. Man muss auch mal ein für alle Mal mit dieser Heuchelei aufräumen, die namentlich von deutschen sozialdemokratischen Politikern gebracht wird. Ich erinnere da an die Heidi Wiczorek-Zoll, die hat einmal gesagt, ich bin pro-israelisch und pro-palästinensisch. Das objektiv geht das nicht, weil es handelt sich hier um zwei antagonistische Interessen. Man hätte auch nicht sagen können 1960, ich bin pro-amerikanisch und für die Sowjetunion. Ich bin pro BRD, pro DDR. Die Staatsprojekte der Palästinenser und Israels schließen einander aus. Dabei ist es scheißegal, ob die Palästinenser sich durchaus vorstellen könnten, dass es da eine Koexistenz von zwei Staaten auf dem gleichen Territorium gäbe. Das gibt es ja von Seiten der PLO. Also die Schaffung eines Palästinenserstaats auf der Westbank des Jordan und in Gaza. Das geht nicht gemäß des mittlerweile erreichten Definitionsstandes israelischer Staats- und Sicherheitsinteressen. Erstens ist das Projekt des Zionismus die Schaffung eines Staates Israel auf dem gesamten Gebiet des gelobten Landes, Eretz Israel. Das schließt die besetzten Gebiete mit ein. Zweitens war auch der Oslo-Prozess ein Versuch, durch ein Abkommen mit den Palästinensern und die Einrichtung eines palästinensischen Gemeinwesens das Prinzip der israelischen Kontrolle über das gesamte Gebiet zu erhalten. Von Anfang an waren immer drei Sachen auch in diesem Oslo-Abkommen eindeutig festgelegt. Die Siedlungen werden nicht prinzipiell aufgelöst, es wird verhandelt, welche aufgelöst werden. Zweitens, die Jerusalem-Frage als Hauptstadt eines Palästinenserstaats steht nicht zur Verhandlung. Und drittens, für die Palästinenser eine ganz entscheidende Frage, was passiert mit den 5 Millionen Flüchtlingen, war nicht Gegenstand dieser Verhandlungen. Mittlerweile hat sich die Position Israels ja in der Beziehung wesentlich klarer gefestigt. Erstens, Jerusalem ist annektiert, ist kein Gegenstand von Verhandlungen mehr. Zweitens, die Flüchtlinge dürfen nie mehr zurückkehren. Das ist ein Problem der arabischen Welt. Und drittens, die Siedlungen bleiben größtenteils da, wo sie sind. Es gibt gestern in der Zeitung ein neuer Schritt von Olmert. Die Golanhöhen sind unverzichtbarer Bestandteil des israelischen Territoriums. Es wird nicht mehr verhandelt mit Syrien über irgendeinen Punkt. Das wird hier immer so leicht dann abgetan, das wäre eine Verhärtung oder irgendeine so eine besonders extreme Position einer bestimmten Regierung Israels. Erstens ist die gemeinsame Position aller Parteien in Israel und die ist sogar noch gemäßigt, im Unterschied zum Koalitionspartner jetzt in der Regierung, der Schas-Partei, die Transferlösung propagiert, also dass die arabische Bevölkerung in den besetzten Gebieten über den Jordan transferiert werden soll, weil es wären ja Araber, hätten da ihren Staat, um damit den Weg freizumachen für die endgültige Besiedlung. Das zweite feststehende Prinzip des Staates Israel, der jüdische Charakter muss unbedingt erhalten bleiben. Also es geht keinesfalls eine Lösung, in der innerhalb eines zwar israelisch dominierten Staatsgebietes die Juden in die Minderheit geraten könnten gegen die Araber. Weswegen von daher dauernd so Lösungen ventiliert werden. Jetzt gibt es ja schon eine, dass man die Palästinenser in Gaza mehr oder weniger in so ein Zwangsgehege einpfercht und sie nicht mehr reinlässt, damit sie den Charakter des Volkes da nicht gefährden. Mit diesen Punkten ist jetzt im Zuge dieses Krieges ernst gemacht worden. Es wird erkennbar nicht mehr verhandelt und es stehen so Geschichten nicht mehr zur Disposition, dass Jerusalem rausgerückt wird oder dass ernsthaft die entscheidenden Siedlungen auf der Westbank aufgegeben werden. Entspricht ja auch der Logik einer Staatsgründung, dass sie für ihr Volk, das ja wesentlich größer ist als das, was sich auf dem Boden von Israel befindet, es sind ja potenziell immer noch vom Begriff des Staates her alle Juden auf der Welt, für die ja Platz da sein muss. Und zweitens, dass man, wenn man die Juden als sein Staatsvolk sich ausgesucht hat, dass man dann einen Staat haben will, der auch einen jüdischen Volkscharakter aufweist. Also da kann sich der Olmert mit dem Wolfgang Schäuble blendend verständigen innerhalb kürzester Zeit. Oder mit unserem bayerischen Ministerpräsidenten Stoiber, der immer von der Durchrassung der Gesellschaft war. Auch die europäischen Staaten lassen ja Bootsflüchtlinge auf offenem Meer ersaufen, klagen einerseits über Bevölkerungsschwund, aber sind nicht bereit, dieses Problem locker auszugleichen durch Millionen von Freiwilligen aus Afrika, die Schatten sofort auswetzen würden. Zum Teil besser aussehende Menschen als manches, was hier rumläuft. Also auch diese jeder Staat ist in seinem Anspruch auf sein Staatsvolk durchaus wählerisch, weil er nicht darauf verzichten will, auf diesen Umstand, dass die Staatsangehörigen auch noch ethnisch blutmäßig belegt im entscheidenden Fall ein größeres Maß an Loyalität von der Wahrscheinlichkeit her bringt. Aus dem ganz simplen Umstand, klar, ein Deutscher im Kriegsfall muss er halt dann dienen für das Vaterland. Der kann nicht wie ein zum Deutschen gemachter Türke sagen, wenn das hier so ungemütlich wird, dann gehe ich in meine andere Heimat zurück. Das ist ja die Geschichten, die so Leute wie den Schäuble, wenn sie nachts nicht schlafen können, immer umtreibt. Die Vorstellung, um Gottes Willen, die Mehrzahl sind Türken, wenn es darauf ernst wird, sind wir türkisch dominiert, dann vergessen die ihr Deutschsein. Weswegen ja mittlerweile Forderungen auftauchen, die hätte man vor 20 Jahren nur für einen Abgrund von völkischem Rassismus gehalten, dass die Leute Sprachprüfungen ablegen müssen und dass sie Hänschen klein Gingerlein singen können müssen, damit sie überzeugende Deutsche sind. Da macht der Staat Israel in dieser Staatssaison jetzt durchaus ernst und legt Wert darauf, dass sich sein Territorium auch in solchen Grenzen er es sich so sicher, wie er es für notwendig erachtet. Und da gilt beim Staatsterritorium für einen Staat erst einmal, es kann nicht groß genug sein. Es wird ausgeweitet und es gibt auch einen gewissen Sachzwang, den er sich dann selbst in die Welt setzt. Wenn die erklären, für uns ist Jerusalem unverzichtbar und die anderen sagen nein, dann wird die Weigerung der anderen Seite zu einer Bedrohung der Nation Israel, so wie sie sich selbst ihre Nation vorstellt. Wenn die sagen, wir können unsere Siedlungen nicht aufgeben, das ist das Land Israel, dann ist natürlich jeder Widerstand dagegen eine Bedrohung der territorialen Unversehrtheit. Die Vereinigten Staaten von Amerika als der große und entscheidende Schutzmachtgeber für Israel hat da in der ganzen Geschichte der Verhältnisse Israel immer partiell machen lassen, im Sinne von gewähren lassen, und hat es machen lassen im Sinne seiner eigenen Interessen in dieser Region. Gleich zu Beginn wäre natürlich das Überleben Israels militärisch gesehen gegen die umliegenden Staaten sehr schwierig gewesen ohne die massive amerikanische Waffenunterstützung. Die Möglichkeit Israels, erklärte Verbündete der Sowjetunion in zwei Kriegen in ihren Grundfesten zu erschüttern, wäre nicht möglich gewesen, ohne amerikanische Waffen und ohne eine amerikanische Drohung an die Sowjetunion, sich rauszuhalten und tatenlos zuzusehen, wie Israel über den Suezkanal marschiert, wie Israel Teile von diesen Territorien annektiert. Jetzt ist der Zustand durch den wichtigen Terrorismus für Israel offensichtlich eine Gelegenheit, die unbedingt genutzt werden muss, wenn es tatsächlich so ist, dass die internen Widerstandsorganisationen, Hamas, die PLO, tendenziell bereits voll unter die Definition Terrorismus fallen und Teil des amerikanischen Krieges gegen den Terrorismus sind, dann ist die Beseitigung von Widerstand gegen israelische Landnahme jetzt Teil einer zivilisatorischen Kriegsführung gegen Terror. Und da hat Israel absolut freie Hand gehabt während des Krieges. Also so Vorgänge wie diese, wie heißt das immer, gezielte Tötungen, also diese vorbeugenden Hinrichtungen, werden nur akzeptiert, wenn man die Gleichung Israels akzeptiert, dass die Führer eines Segments der palästinensischen Bevölkerung, dass das keine Politiker oder Widerstandskämpfer sind, sondern Terroristen, weil sie nicht anerkennen, dass das Gewaltmonopol in der Region, auch in den besetzten Gebieten, bei Israel liegt. Die Drohung Israels gegen den Libanon, gegen Syrien, jetzt gegen Iran, ist nur denkbar auf Basis der amerikanischen Entscheidung, dass es sich dabei um Schurkenstaaten handelt, die potenzielle Unterstützer des Terrorismus sind Und die deshalb, wenn sie ihre Staatsräson nicht dramatisch ändern, unter einer potenziellen Kriegsdrohung stehen. Und eine potenzielle Kriegsdrohung ist ja immer eine Beschränkung von Souveränitätsrechten.